US-Präsident Donald Trump wird jetzt im Israel-Gaza-Krieg als Friedensstifter gefeiert. Zu Recht. Seine Ankündigung, den Ukraine-Russland-Konflikt in Kürze zu lösen, konnte er nicht umsetzen. Der scheint etwas komplizierter zu sein. Die Welt ist multipolar geworden. Damit muss sich Trump abfinden. Russland, China und Indien sind, vor allem wegen der Russland-Sanktionen, eng zusammengerückt. Trumps Drohungen oder vordergründige Deals ziehen da nicht. Der US-Präsident traf sich zwar amikal mit Russlands Präsident Wladimir Putin, das Verhältnis zu Moskau ist seither aber etwas undurchschaubar. Sein Treffen mit diversen EU-Regierungschefs und NATO-Führer Mark Rutte war auch nur eine nette PR-Show. Mit Ukraine-Präsident Volodymyr Zelensky hat er leichteres Spiel. Die EU kocht indes ihre eigene Suppe. Sie braucht den Konflikt, um von ihrem Wirtschaftsversagen abzulenken, koste es, was es wolle. Trump sagt, der Krieg gehört euch. Die US-Unterstützung dafür lässt er sich teuer abkaufen und er diktiert die Bedingungen. EU-Chefin Ursula von der Leyen nickt das ab und tritt Europas Wirtschaft sehenden Auges in die Tonne. Ihr Krieg heiligt alle Mittel. Die unvermeidliche Wirtschaftskrise in Europa wird sie politisch nicht überleben. Die EU wird nach rechts rücken oder gar implodieren. Zur Freude von Trump. Vielleicht bezweckt er genau das. Meine Kollegin Cornelia Kirchweger war einen Monat lang in den USA und hat dort den Sinneswandel gegenüber Europa mitverfolgt. Mit ihr spreche ich heute über ihre interessanten Einsichten und Schlussfolgerungen. Servus Cornelia, freue mich, dass du wieder gut zurück bist. Du warst einen Monat lang in den USA. Wie hast du es erlebt? Wie war's?
Ja, also die Landschaft, die Leute waren wunderbar. Wie immer Wyoming, Montana und in Idaho. Ich habe dort aber was Interessantes miterlebt. Ich habe mir jeden Tag die Nachrichten angeschaut, sowohl Fox News, CNN und andere Medien, und habe dort feststellen müssen, dass hier täglich Stimmungsmache gegen Europa betrieben wird. Das hat mich ziemlich schockiert, und zwar aggressivst.
Das heißt, du hast einen richtigen Sinneswandel?
Ich habe einen Sinneswandel medial aufgepusht. Bei den Leuten, da komme ich noch darauf zurück, gibt es auch schon eine Änderung. Offenbar wirken diese medialen Aggressionsberichte. Auf jeden Fall wird Europa zurzeit dargestellt als Blutsauger gegenüber der USA, Trittbrettfahrer in Militärgeschichten, lebt auf Kosten der USA. Der Marshallplan hat Europa eigentlich groß gemacht. Da gibt es einen Fox-Anchorman, den Jesse Waters, der hat dann eingeräumt, dass das sehr gut gemacht wurde in Europa, der Wohlstand und so weiter. Aber dafür muss Europa jetzt eine Prämie zahlen für diese Wohltaten, die aus den USA gekommen sind. Und wobei man sagen muss, darauf komme ich auch noch später, die EU ist ein Nachkriegsprojekt, die von der EU, von der USA designt und gepusht wurde. Und über allem stand damals der Kampf gegen den Kommunismus. Nur ist es halt so, die USA haben scheinbar trotz ihrer großartigen Militärmacht und so weiter wirtschaftlich das Ganze nicht so auf die Reihe gebracht wie Europa. Europa war immer der große Konkurrent von der USA, vor allem technologisch innovativ, auch was Erfindungen betroffen hat, Patente und so weiter. Und USA ist komplett verschuldet. Trump hat dieses Werk übernommen und er muss das irgendwie herausziehen. Er sagt ja, Amerika wieder groß machen. Das heißt, Amerika ist nicht mehr groß. Und was macht er? Er führt Krieg gegen Europa. Da geht es gar nicht so sehr um Russland. Darauf komme ich dann noch zurück. Er schneidet Europa ab von den billigen Ressourcen und Energie aus Russland. Und
er zwingt die EU damit wieder auf
wirtschaftlich
Linie.
Ja, aber nicht nur auf Linie, sondern er wird es schaffen, wenn das so weitergeht und die Frau von der Leyen dem zustimmt, er wird es schaffen, dass Europa seine Industrien verliert, Millionen Arbeitsplätze verloren gehen. Es wird zu Reibereien kommen innerhalb der EU, möglicherweise Aufstände gegen die Regierungen, und die EU wird an Prestige, das bisschen, das sie noch hat, verlieren. Und das kann wirklich zu einer Implosion der EU führen. Und das in der EU, was ist passiert? Schauen, bis vor der EU war die Europa eigentlich ein florierender, guter Kontinent. Man konnte stolz drauf sein. Ja. Auch wenn im Süden der nicht so reich war, aber jeder hatte seine Währung, man konnte abwerten, wenn es notwendig war und so weiter. Das ging seit der EU nicht mehr. Die EU ist das Sargnagel von Europa. Und 2015 wurde dann der letzte Nagel hineingeschmissen mit der Migration. Denn das ist unumkehrbar. Auch wenn die Leute schreien Remigration, das wird nicht passieren. Und davor, ich erinnere mich sehr gut, wenn ich in den USA war, als persönliche Erfahrung, Ich habe meine Ausbildung, ich habe an der Uni Wien studiert und ich hatte dort, ich konnte mit jedem Harvard-Absolventen locker mithalten, obwohl das dort eine Elite-Uni ist. Mhm. Unser Bildungssystem war grandios zu dieser Zeit, auch unser Gesundheitssystem. Und die Amerikaner haben immer eine Art Komplex gegenüber den Europäern gehabt und sie haben das jetzt auch noch. Ich merke das, auch wenn ich jetzt drüben bin. Einerseits, weil wir anders sprechen. Ich werde immer kritisiert dafür, dass ich das Queen-Englisch spreche, also das britische Englisch. Das Amerikanische ist eine Ansammlung von Phrasen, das muss man erst einmal lernen und verstehen. Und wenn ich mir anschaue, wie in den USA Häuser gebaut werden, das sind Bretterbuden, wenn der Tornado kommt, sind die weg. Das Stromnetz hinter in den Seitengassen hinten, wenn man sich das anschaut, erinnert mich an Indien.
Ich habe es selbst erlebt, also Hollywood und Indien ist nicht so weit.
Das großartige USA ist groß, weil es in der ganzen Welt Militärbasen hat, aber was die Wirtschaftskraft betrifft, die Effizienz der Menschen, die Bildung der Menschen, ist Europa immer, sogar jetzt noch, überlegen.
Dieses System im deutschen Sprachraum von Lehrling, Geselle, Meister, diese Bildung über Jahre hinweg zu schaffen und so weiter, das hat natürlich enorme Vorteile. Ich kann heute in Amerika bei Boeing Flugzeugbauer werden, nach 6 Wochen einschulen.
Ja, richtig. Und das sind die Dinge, Trump weiß das natürlich, wobei Trump ja auch nur in seiner Blase in Mar-a-Lago wohnt, mit Milliardären und Millionären verkehrt und gar nicht weiß, was ihm zum Beispiel in Wyoming, in Cody passiert oder in Cheyenne oder wo immer. Ich glaube, er kapiert langsam, dass er mit der Generation, die zurzeit in Amerika da ist, gar nichts anfangen kann. Und ich komme dann noch darauf zurück, er braucht das Know-how von Europa. Er hat auch in einem Post auf seinem Truth Social geschrieben, es nützt nichts, wenn sich europäische Hightech-Konzerne in den USA ansiedeln. Er braucht auch die Experten, die Leute darauf einschulen, weil die Amerikaner das nicht können und wissen. Das ist im Grunde ja schon ein Statement, das sich gewaschen hat. Er gibt ja damit zu, dass bildungsmäßig Amerika mit Europa nicht mitkommt.
Kann bei diesem Energie- und Handelskrieg, der da momentan gegen Europa durchgezogen wird, kann er da auch hoffen, irgendwie auch Russland auf Linie zu bekommen?
Das braucht er nicht, weil das ist wieder ein anderes Kapitel. Es geht sowieso gar nicht so sehr um Russland, es geht um Europa. Das ist das Perfide. Aber Russland hat genug Abnehmer, kann sein Öl an China, Indien verkaufen, an andere asiatische Staaten, die freuen sich und klatschen in die Hände, weil die haben jetzt einen tollen Wirtschaftsausschwung mit billigen Energie. Und von der Leyen braucht den Krieg, weil sie muss ihr Versagen, das sie ja schon als Verteidigungsministerin gezeigt hat, überdecken und sie will einen Krieg oder einen Konflikt, um ablenken zu können.
Auch wenn man sich die einzelnen europäischen Staaten ansieht, es toben eigentlich überall Unzufriedenheit oder Frankreich wird langsam unregierbar. In England oder in Großbritannien gibt es auch große Widerstandsbewegungen gegen die Massenmigration. Überall führen eigentlich rechte Parteien, die werden aber nicht irgendwie erlaubt oder irgendwie,
zugelassen.
Wie soll man das ausdrücken? Weggenommen.
Aber die Sache ist die, es ging immer in der Geschichte Europas darum, eine eurasische Kooperation zu vermeiden. Das heißt, Europa zu Russland. Würde man jetzt Europa oder würde sich die EU jetzt zu Russland bekennen, wäre das ein Super-GAU für die Amerikaner.
Das läuft ja schon seit über 150 Jahren. Genau. Das ist die geostrategischen Ansätze der Angloamerikaner. Eben, wer die eurasische Platte beherrscht, also russische Rohstoffe mit deutschem Know-how, der ist praktisch, der beherrscht die Welt. Ja, das wollte man immer um jeden Preis vermeiden, auch zum Preis von Weltkriegen und so weiter.
Und da möchte ich jetzt was sagen. Nord Stream 2, die Geschichte, wer das alles in die Luft gesprengt hat. Trump hat nicht nur einmal, sondern zwei oder dreimal gesagt, I stopped Nord Stream 2. Und er hat auch gesagt, er hat Angela Merkel, weil die war ja damals noch deutsche Präsidentin, als er in der ersten Amtszeit war, hat gesagt zu ihr, Kanzler. Angela, ihr wollt, dass wir euch schützen, aber ihr kauft russisches Öl, das kann so nicht weitergehen. Nord Stream 2 wurde gesprengt, unter welcher Oberherrschaft und auf Befehl von wem auch immer, aber da kommt noch eine interessante Aussage. Im Fox News, Jesse Walter, der Anchorman, hat die ITAP-Pipeline angesprochen, die Russland jetzt baut, nach vielen Hürden. Hat Russland jetzt mit China eine Übereinkunft erzielt, dass die Altai-Pipeline gebaut wird, damit russisches Öl nach Nordostchina geliefert werden kann, eine Pipeline. Mhm. Jesse Waters hat darüber berichtet und hat dann ganz suffisant gesagt, na ja, Es wurde ja schon eine Pipeline in Europa gesprengt, muss man halt die auch wieder in die Luft jagen. Also da sieht man die Denke der Amerikaner und für mich ist das sehr vielsagend, wenn ein US-Anchor in Fox News sowas sagt. Und wie gesagt, die von der Leyen beugt sich den Forderungen von Trump, aus dem russischen Öl auszusteigen. Sie begründet das mit der sauberen, mit dem CO2 und so weiter. Ist alles ein Blödsinn. Sie muss sich beugen. Und was wird passieren? Ab 2028 soll kein russisches Gas mehr in die EU kommen. Und 2024 ist das Gas, das aus Russland kam, war knapp 19% aller Importe, aller Gasimporte in der EU. Und vor allem Ungarn und die Slowakei sind darauf angewiesen. Orban hat ja mit Trump telefoniert und hat klargestellt, wir sind ein Binnenland, wir haben keine Pipeline, wir brauchen das. Trump hat dem zugestimmt. Die von der Leyen hat nichts gesagt zum Schutz der EU-Mitgliedstaaten, die sie eigentlich fördern sollte. Und die Ironie ist, aber ich habe gestern einen Reuters-Bericht gelesen, 7 EU-Länder haben ihre Energieimporte aus Russland gewaltig erhöht, vor allem Frankreich +40% und die Niederlande +72%. Also wie sie das schaffen will, dass sie diese Länder vom Öl abschneidet, weiß ich nicht. Es wird auf jeden Fall so werden, dass die Preise steigen. Energie ist der Grundstoff für alles. Mhm. Die Inflation wird steigen. Die Industrie wird abwandern. Es wird jede Menge Arbeitslose geben. Und ich schätze einmal, Trump wird sich die Hände reiben, wenn Europa deindustrialisiert wird, weil er möchte ja sein Amerika wieder groß machen und die Industrie dorthin bringen.
Der grüne EU-Deal ist ja ein rotes Tuch für Donald Trump. Also er nennt es ja den größten, der Green Deal, der größte Betrug aller Zeiten, der je passiert ist. Und er ist mittlerweile so weit, dass er sagt, in Europa tätige US-Unternehmen dürfen auf keinen Fall von diesen Dingen belästigt werden. Und wird er das durchkriegen? Und das verlangt er von Brüssel. Wird Frau von der Leyen da mitmachen?
Ja, sie wird mitmachen. Das Ganze ist ja schon in der Pipeline. Es ist so, dass es geht hier um das Gesetz zur Nachhaltigkeit, Sorgfaltspflicht und Berichtspflicht zur Nachhaltigkeit. Das ist ein Bürokratiemonster. Es betrifft nämlich alle Lieferteile eines Produktes. Da muss also ein Unternehmen nachchecken, ist da eh keine Kinderarbeit, Menschenrecht und so weiter und so weiter. Und das öffnet Prozessen Tür und Tor. Und wer ein Bußgeld, wer eine Strafe kriegt, der zahlt bis zu 5% des jährlichen Gesamtumsatzes eines Unternehmens. Und Trump hat gesagt, jetzt am Golfplatz in Schottland, wo Frau von der Leyen vor ihm niederknien musste, das gibt's nicht. Wir machen da nicht mit. Wir machen bei diesem ganzen dieser ganzen Klimalüge überhaupt nicht mit. Und es entstand dann daraus ein Rahmenabkommen für gegenseitigen, fairen und ausgewogenen Handel. 700 Milliarden Investments der EU in USA, was die von der Leyen zugesagt hat, schwierig durchzusetzen. Ankauf großer Waffenkontingente, dafür 15% Zölle.
Ja, aber das müsste ja de facto bedeuten, dass der Green Deal jetzt damit Geschichte ist. Erledigt und begraben.
Von der Leyen wird das in der ihr eigenen Art ein bisschen aufweichen und bewältigen. Sie hat aber schon klar gesagt in einem sogenannten Fragen-Antwort-Papier, dass die europäischen Unternehmen davon nicht ausgenommen werden.
Und das heißt, ich wiederhole, ja, für die amerikanischen Unternehmen soll der Green Deal nicht gelten, für die europäischen Unternehmen schon. Das wäre ja eine Vernichtung, ja, eine bewusste Vernichtung, richtig, europäischer Unternehmen.
Es ist es auch und mich wundert es, dass es keinen Aufschrei gibt, weil es ist gerade jetzt im Parlament, wird darüber diskutiert, ob man diese Regeln aufweichen sollte. Und es ist aber kein Wort in den Papieren erwähnt, dass die USA das verlangt hat. Das wird hinter verschlossenen Türen ausgetratscht wahrscheinlich. Und ich bin gespannt, wie dann die europäischen Unternehmer dastehen. Das also, ist der nächste Schlag gegen die europäische Wirtschaft seitens der EU-Chef.
Das letzte Wort ja nicht gesprochen sein, eigentlich. Kommen wir noch einmal zur EU. Die EU ist ja eigentlich ein von den USA gefördertes, gestartetes Projekt, offiziell natürlich nicht. Jetzt will Donald Trump die EU nicht mehr. Also die passt ihm jetzt eigentlich nicht mehr. Ist das nicht paradox?
Nein, weil die EU links ist. Wäre sie rechts, würde zum Beispiel die Alice Weidel dort Chefin sein, hätte er seine große Freude und da würden sie sich schon austauschen und so weiter. Es ist insofern sehr interessant, was ich gelernt habe, wie die EU gegründet wurde, da war Jean Monnet, der große Gründervater und so weiter, in irgendeiner Form war ja auch dabei. Aber tatsächlich ist die EU ein Nachkriegsprojekt, das von der USA angestoßen, empfohlen und vorangetrieben wurde. Es gab 47 im Kongress eine Resolution, im US-Kongress. Wir wollen ein Europa der Vereinigten Staaten. Und da ist man dann in diese Richtung marschiert. Es kam dann zum Marshallplan. Der Marshallplan umfasste Empfängerländer, 16 europäische Länder. Die haben sich zusammengeschlossen im Komitee für europäische Wirtschaftszusammenarbeit und haben 13 Milliarden bekommen. Aber sie mussten sich dafür verpflichten. Sie mussten sich dafür verpflichten, dass sie den USA waren, den Markt offen halten und dass sie ein Europa, ein Vereinigte Staaten von Europa propagieren. Das war der Anfang der großen Kampagnen. Und dann gab es damals das neu gegründete Central, also Geheimdienst der USA, hat das amerikanische Komitee für ein vereintes Europa gegründet. Und aus diesen Geheimdienstkanälen sind dann große Mengen Geld geflossen in pro-Vereinigte Europa-Kampagnen. Und zwar für auch vor allem für Jugendgruppierungen, Youth for Europe und so weiter, wurden über den USA-Geheimdienst finanziert. Und damals schon war die Rede von einem Parlament, EU-Parlament und von der Wirtschafts- und Währungsunion, wobei man damals gesagt hat, das müssen wir langsam angehen, weil das wird nicht so schnell akzeptiert werden. Heute stehen wir da. Ja. All das, was damals geplant ist, stammt aus den USA. Es ist halt so, das Projekt wurde gegründet als Gegenprojekt zum Ostblock, nur ist der Ostblock jetzt zerfallen. Und das ändert die ganze Lage. Und es gibt ja auch gerade eine echte tektonische Verschiebung, was von der Unipolarität zur Multipolarität. Und Trump muss anerkennen, dass er hier Global Player hat, Russland, China, Indien und andere asiatische Staaten, mit denen er nicht herumspielen kann. Und die EU, die will er auch nicht, weil von der Leyen hat er sowieso auf der Schaufel. Also wieder alles tun, einmal die EU implodieren zu lassen und dann, wenn er noch im Amt ist oder einer vielleicht G20 und so weiter, hier etwas Neues entstehen zu lassen. Aber es wird halt wieder unter der Oberhoheit der USA sein.
Kommen wir noch kurz zum Russland-Ukraine-Konflikt. Die NATO-Osterweiterung läuft ja eigentlich seit den 90er Jahren. Damals hat Kohl und Genscher haben Gorbatschow versprochen, die NATO wird nicht erweitert und man kann sich die Landkarten anschauen, wie das sukzessive eben genau in diese Richtung vorangetrieben wurde, bis man im Vorgarten von Putin eigentlich gelandet ist. Und dann ist auch noch die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine ins Fenster gestellt worden, was dann letztendlich den Konflikt ausgelöst hat. Das wird bei uns in den Systemmedien gerne ignoriert. Richtig. Da ist ja das eine rein russische Aggression. Zu diesem Konflikt, der hätte ja auch schon beendet werden sollen. Trump sagt heute, das ist Bidens Krieg, den will er nicht mehr. Ist das eine Schutzbehauptung?
Es ist eine Schutzbehauptung, weil die USA ist ja immer die mächtigste Stimme in der NATO gewesen. Mhm. Die NATO hat heute 32 Bündnispartner, allerdings die Mehrheit europäisch. Außer europäisch ist nur USA, Kanada und die Türkei. Aber sie wurde 1949 gegründet, und zwar als Containment Policy, um die Sowjetunion im Zaun zu halten. Also als Gegengewicht. Alles war damals auf die Sowjetunion, auf die Gefahr und so weiter ausgerichtet. Da wurde dann ein wechselseitiges Abkommen, der Nordatlantikvertrag, gegründet, und der war zunächst auf 20 Jahre begrenzt. Aber wegen dem Kalten Krieg wurde er dann 1969 auf unbestimmte Zeit verlängert, dieser Nordatlantikvertrag. Und das Interessante ist, Deutschland ist erst 1955 der NATO beigetreten und das war der Auslöser für die Gründung des Warschauer Paktes. Das heißt also, damals hat die Sowjetunion schon eine Antwort darauf gegeben, wenn sich hier ein Bündnis auftut im Westen, dann machen wir auch eins.
Naja, aber die Macht Deutschlands, die militärische, kennengelernt vorher, und wenn die dann natürlich da dabei sind und auf der ehemalige Gegner Deutschland zu den USA ist dann plötzlich Verbündeter geworden, dann hat dieses Bündnis einen ganz anderen Stellenwert und bekommen.
Was sehr interessant ist, ich habe mir jetzt angeschaut, wie die NATO-Osterweiterung passiert ist, unter welchen Präsidenten, auch unter Trump im Übrigen, sind Länder beigetreten. Das war damals Montenegro und Nordmazedonien. Und unter Bush endete der Kalte Krieg. Die Ukraine erklärte ihre Unabhängigkeit, hat aber Blockfreiheit und Neutralität in ihre Verfassung geschrieben. Das heißt, damals war ganz klar, die Ukraine wird sich an keinem Militärbündnis beteiligen. Genscher hat damals gesagt, 3 Monate nach dem Fall der Berliner Mauer, es wird keine NATO-Osterweiterung geben und hat um Verständnis gebeten, weil man hier die sowjetischen Sicherheitsinteressen berücksichtigen muss. 91, Ende des Warschauer Paktes, 93 war Bill Clinton Präsident, da traten bei Polen, Tschechien, Ungarn, George W. Bush hatte den größten Zuwachs, ein Republikaner, 7 Ostländer sind beigetreten, 3 baltische Staaten und viele andere.
Die Schwäche Russlands ausgenützt damals, ne? Die ist ja eigentlich nach 89 zerbröselt, ist mehr oder weniger.
Unter Obama sind Kroatien und Albanien zur NATO gekommen. Damals war Hillary Clinton die Außenministerin, von der Trump sie Crooked Hillary nennt. Und unter Obama ist dann Folgendes passiert, und das ist ja auch bezeichnend. Es gab 2014 den Euromaidan. Janukowitsch wurde gestürzt. Warum wurde Janukowitsch gestürzt? Weil er nicht zur EU wollte. Er wollte kein Assoziierungsabkommen unterzeichnen. Er wollte Russland, sich mit Russland verbünden. Und das geht gar nicht. Und kaum war Janukowitsch weg, hat die Ukraine ihren neutralen Status beendet. Vorbereitung für den NATO-Beitritt. Und 21, da war Trump Präsident noch, gab es den Brüsseler NATO-Gipfel in Bukarest, in Brüssel. Und da wurde noch einmal ganz klar betont, die Beitrittsoption für Ukraine wird bestärkt und man wird das vorantreiben.
Ja, jetzt schaut's momentan ja sehr verfahren aus, das Ganze. Also dieser Konflikt wird noch länger dauern. Während Trump aktuell als Friedensstifter im Nahen Osten, im Gazastreifen, im israelisch-palästinensischen Konflikt gefeiert wird, man muss sagen, zu Recht. Und beim Ukraine-Konflikt scheint er sich die Zähne auszubeißen. Da schmeißt er die Lösung eher dem Europa zu. Spielt er damit Putin in die Hände?
Ja, es spielt, und ich habe irgendwie manchmal das Gefühl, die spielen auch zusammen, die telefonieren halt hinten und überlegen sie, wie sie Europa in die Knie zwingen, weil das wollen beide, nur aus anderen Gründen und mit verschiedenen Strategien. Und
das wäre logisch, ja, würde zusammenpassen.
Ne? Trump führt einen Krieg gegen die Globalisten, die mag er nicht, weil er lässt sich nicht von irgendwem diktieren, was er zu tun hat, er ist der Chef. Und was er hasst, ist die Massenmigration, die grüne Agenda der EU. Er will keine politische Korrektheit, er mag dieses Betonen der LGBTQ-Rechte nicht. Er ist gegen die Gender-Ideologie, es gibt nur Mann und Frau. Und er ist gegen die kulturelle Gleichschaltung, die ja gerne angestrebt wird, damit man alles besser kontrollieren kann. Das alles ist eine Agenda der EU. Und ich habe eine interessante Analyse gelesen, dass der russische Sieg über die Ukraine den Globalismus beenden könnte, weil dann die linke EU vor den Trümmern ihrer Bemühungen steht und die Wirtschaft ist im Eimer. Und der Ukraine ist nur ein Bauer auf dem Schachbrett dieser 2 Mächte, USA und Russland. Und Trump hat ja einmal gesagt, alles, was wir in Alaska besprochen haben, haben wir natürlich nicht alles bekannt gegeben. Also ich bin sicher, da sind schon Gespräche geführt worden, wie man das angeht. Und das, was er jetzt wegwirft, die Ukraine könnte Territorien zurückgewinnen und der böse Putin, der hat mich so enttäuscht, das sind Nebelgranaten. Dahinter laufen wahrscheinlich andere Dinge. Trump hat 2 konkurrierende Fraktionen. Das eine sind die sogenannten Financiers, die bestehen aus den alten Adelsdynastien und der britischen Bankenwelt, und die Industriellen. Und das ist seine Fraktion, die Industriellen, die eigentlich die Realwirtschaft in den USA und überall darstellen. Und da will er sich jetzt durchsetzen. Und er hat natürlich verstanden, dass der Sieg über Russland seitens der EU oder Ukraine unmöglich ist. Er hat das aus meiner Sicht auch schon akzeptiert. Zugang zu den Ressourcen sind verloren. Wenn er aber mit Putin ein Verhältnis aufbaut, wo man Handel betreiben kann, dann kriegt er sie ja doch. Er macht halt einen Deal. Und China ist zurzeit noch nicht der Feind, das wird noch kommen. Es ist Europa. Er will Europa in die Knie zwingen. Europa, der ewige Konkurrent, der ewig Überlegene, technologisch, geistig, innovativ, kulturell und so weiter. Er will mehr oder weniger die Industrie lahmlegen in Europa, sie nach USA bringen, dort Industrie.2 für Amerika gründen. Und er ist gerade dabei, Europa mehr oder weniger flach zu bügeln. Und die Russen, die haben wieder eine ganz andere Strategie. Warum Eines ist sicher, aufgrund der militärischen Überlegenheit Russlands hätte mit einem Blitzkrieg die Ukraine in 3 Tagen überrannt. Mhm. Warum tut er das nicht? Nicht aus Schwäche, sondern aus Stärke. Er hat Geduld, weil er weiß, ein Blitzkrieg würde in Europa, in den europäischen Gesellschaften sofort eine Anti-Russland-Bewegung hervorrufen. Und alle würden sich gegen Russland richten. Und da hätten dann die EU und die NATO in Europa einen Freibrief, dort militärisch einzugreifen. Er macht es, ich habe das gelesen, das nennt sich Boa-Strategie. Er macht das langsam und dünnt dadurch die europäische Wirtschaft aus, weil die muss Geld hineinbuttern in die Waffenlieferungen. Und irgendwann kommt es dann so weit, dass die europäischen Bürger sagen, wir wollen nicht mehr für andere Interessen frieren und hungern und teures bezahlen, wenn wir doch billiges Öl und Ressourcen aus Russland bekommen können. Das ist dann der Auftakt zu einem Antibewegung gegen die EU und gegen von der Leyen und so weiter oder wer immer dann Chef ist. Und genau das bezweckt auch Putin.
Und alles durchaus sehr schlüssig und logisch. Und ja, ein bisschen beunruhigend, wenn man da so auf dem großen Schachbrett dahin leben muss.
Ich wollte noch was sagen, was das auch noch unterstreicht. Der frühere ukrainische Premier Mykola Azarov hat gesagt, der Westen hat kein Interesse an einer technologischen Entwicklung der Ukraine. Sie wollen das Land nur als Rohstoffanhängsel, als Appendix der EU. Und das sei beim Assoziierungsabkommen zwischen Ukraine und EU ganz deutlich geworden.
Spricht natürlich auch Bände, hat die tollste Erde dort, die Kornkammer Europas, und das soll sie bleiben. Ja, wenn wir ja nicht industrialisieren. Liebe Cornelia, vielen Dank für dieses aufschlussreiche Gespräch und deinen Besuch hier wieder im Studio.
Gerne.
Danke dir.